Guten Morgen, ihr Lieben, im Christuszentrum sowie online. Ich grüße euch herzlich. Das habe ich mir auch anders vorgestellt heute, aber sage ich gleich noch etwas mehr dazu. Zuallererst möchte ich gerne direkt an die Geschichte anknüpfen und mit uns aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 22, die Verse 10 bis 19 lesen. Da lesen wir: Schon fasste er nach dem Messer Abraham, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham! Ja, erwiderte er, und der Engel rief: Halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp gefangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort: Der Herr sorgt vor. Noch heute, sagt man, auf dem Berg des Herrn ist versorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte zu Abraham: Ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen: Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. So, wir sind in unserer Serie Back to the Roots, also zurück zu den Wurzeln. Kaum ist man weg und im Christuszentrum wird alles Englisch. Ihr erinnert euch vielleicht an die Zeichen, die hier an die Wurzeln im Christuszentrum hängen. Die Landkarte, die erinnert uns daran, dass Gottes Weisungen zuverlässig sind. Auch wenn wir vielleicht sinnbildlich das Gefühl haben, dass uns die Augen gebunden haben. Gott weiß, wo der Weg längs geht und ihm ist zu vertrauen. Das Abkürzungsschild. Häufig denken wir können die Wege mit Gott abkürzen. Dem ist nicht so. Die besten Wege, die Gott für unser Leben hat, die sind manchmal ein bisschen länger und manchmal ein bisschen langwieriger, als wir das gerne hätten. Und so wie Abraham versucht hat, seinen Weg mit Hagar zu verkürzen, sein Nachkommen selbst in die Hand zu nehmen, das war nicht Gottes Weg für ihn. Und heute knüpfen wir daran. Das Zeichen, das jetzt auf die Wurzel aufgehängt werden, hoffe ich zumindest, das ist das Altar. Und wir stellen uns die Frage: Was sagt uns diese alte Geschichte aus dem Alten Testament, das uns vielleicht sehr vertraut ist? Oder wenn es uns nicht vertraut ist, ist es vielleicht eine erschreckende Geschichte. Und wir fragen uns, was sagt sie uns über Gott, über uns Menschen und über was können wir daraus ziehen für unseren Alltag? Also geht es uns um den Segen Gottes zu sichern. Wie man das vielleicht von der eBay-Werbung kennt: 3, 2, 1. Das ist meins, das gehört mir jetzt. So wollen wir den Segen Gottes auch sichern. Fangen wir steil an. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, wem diese Geschichte vielleicht nicht so vertraut ist, hat möglicherweise und für mich verständlicherweise Probleme mit der Geschichte. Und vielleicht, wenn du die Geschichte schon seit Kindesalter an kennst und einfach akzeptierst, vielleicht gehen dir möglicherweise Dinge so ein bisschen über den Kopf. Vielleicht sind wir ein bisschen betriebsblind geworden. Es ist nicht ganz unproblematisch. Also stellen wir uns vor, es kommt jemand zu mir als einer der Pastoren in der Gemeinde und sagt, ich habe von Gott gehört und Gott hat mir gesagt, ich soll mein Kind opfern. Also ich kann euch sichern, da werde ich eins tun, eigentlich werde ich zwei tun. Da biete ich demjenigen ganz freundlich eine Tasse Tee und dann gehe ich direkt ins Nebenzimmer, greife zum Telefon und rufe den sozialpsychiatrischen Dienst an. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es an der Tür klingelt und die Polizei dann freundlicherweise hilft und die Person dann in die Psychiatrie mitbringt. Also es ist eine Geschichte, die ziemlich steil ist und dennoch ist es eine Geschichte in Gottes Wort. Und es handelt sich sogar um einen Glaubenshelden. Also wie passt das dann zusammen? Das macht deutlich, wie wichtig es ist, dass wir wissen, wie wir die Bibel lesen und verstehen und auslegen sollen. Und es lohnt sich mal kurz Zeit zu nehmen, um da mal ein paar Gedanken darüber zu verlieren. Die Bibel ist ein Buch, inspiriert über tausenden von Jahren von Gott selbst, um sich selbst uns zu offenbaren. Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Gott will erkannt werden. Er will gesehen werden. Er will angebetet werden. Es ist in seinem Wesen, dass er sich offenbart, damit wir die Möglichkeit haben, ihn zu erkennen und anzubeten. Das geschieht durch die Offenbarung in der Natur. Das geschieht durch die Offenbarung Gottes in Jesus Christus selbst. Das geschieht durch den Heiligen Geist, der Geist der Offenbarung. Und es geschieht auch in dem inspirierten Wort Gottes, die Bibel, die Heilige Schriften. Und hier haben wir mit eine Geschichte zu tun, an dieser Stelle die Geschichte mit Abraham und seinem Altar, aus dem Leben eines alten Mannes, der etwa 2000 Jahre vor Christus gelebt hat, der konvertierte, ganz ungewöhnliche Weise von seinem Elternhausreligion der Götzenanbetung, weil er Yahweh, weil er diesen Gott erlebt hat. Gott hat sich Abraham offenbart und Abraham folgt Gott nach und will für Gott leben. Er verließ seine Heimat, eine Hafenstadt im heutigen Irak, und er wurde zu einem Nomaden mit Gott zusammen. Also er wohnte etwa 3.500 Kilometer von Itzehoe weg und etwa 4.000 Jahre von unserer Zeit entfernt. Um Gottes Offenbarung in der Bibel zu verstehen, gilt es dann, etwas differenziert an den Text ranzugehen und die Frage zu stellen, erstens, was bedeutete diese Geschichte damals, für die damalige Verfasser der Geschichte? Was bedeutet sie für Abraham? Wie hat er Gott selbst erlebt? Und die zweite Frage, die es dann gilt zu stellen, ist, wie, nachdem wir das erkannt haben, wie wenden wir das an, wie verstehen wir das und wie versuchen wir das Gelernte in unserem heutigen Kontext, 4000 Jahre später in unserem Breitengrad in Norddeutschland, umzusetzen und anzuwenden. Das sind die Fragen, die es gilt nachzugehen. Was sagt die Geschichte über Gott, über die Menschen und was können wir daraus lernen? Und ich möchte den Text betrachten heute und drei Dinge hervorbringen. Ich spreche sie jetzt gleich an. Es geht erstens darum, wir erkennen bei Gott, Gott lässt Prüfungen zu und manchmal sogar große Prüfungen. Zweitens, unsere Rolle ist es, der Mensch, nicht perfekt zu sein, sondern echt zu sein, authentisch vor Gott. Und drittens, was geschieht dann? Das Ergebnis von authentisch bestandene Prüfung der Bereitschaft vor Gott ist seine Versorgung und sein Segen auf unser Leben. Woher wissen wir das? Wir steigen in den Text ein. Gott stellte Abraham auf die Probe, steht in Vers 1. Gott stellt ihn vor eine Riesenprobe. Und die Art der Probe, die passt zwar in unsere Zeit und unsere Kultur überhaupt nicht hin. Was uns über Gott offenbar werden soll, ist nicht, um Himmels Willen, dass Kinderopfer okay ist. Also das ist meilenweit entfernt von dem, was durch die Geschichte vermittelt werden soll, sondern vermittelt werden soll, ist die Tatsache, dass Gott Menschen Prüfungen schenkt. Gott stellt Menschen auf die Probe und manchmal auf gewaltige Art und Weise. Gott lässt große Prüfungen zu. Das finde ich an der Bibel so erfrischend. Es ist kein warmes, molliges, irgendwie werbewirksames, nur positive und kuschelige Offenbarung. Es ist eine wirkliche, echte Offenbarung von Gott in dem Leben von Menschen durch ihre Höhen und Tiefen. Sie ist äußerst authentisch und die scheut sich überhaupt nicht, über Leid zu sprechen, über die schwierigen Zeiten und über die Herausforderungen, die in das Leben kommen, die Gott zulässt oder teilweise sogar uns selbst aus seiner Hand schenkt. Also es geht bei Abraham um seinen geliebten Sohn. Aber Isaak ist nicht zentral in der Geschichte. Das Eigentliche ist Abrahams eigenes Herz, seine Einstellung Gott gegenüber, seine Bereitschaft, das Wertvollste auf das Altar zu legen und Gott zu beweisen, dass Gott das Wichtigste ist in seinem Leben. Es geht um die Bereitschaft, nicht nur diesen geliebten Sohn auf dem Altar zu legen, sondern damit auch jegliche Hoffnung, dass die Verheißung Gottes, diese Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, dass seine Nachkommen auch im hohen Alter, auch wenn seine Frau nicht mehr oder nur darüber lacht, wenn es darum geht, dass sie Nachkommen in die Welt setzen sollte, die Hoffnung, dass das, was Gott verheißen hat, versprochen hat, liegt selbstverständlich in diesem einzigen Sohn, in Isaak. Und Gott fordert Abraham auf, seinen geliebten Sohn, sowie auch diese Hoffnung auf die Verheißung, aufzuopfern, auf das Altar zu legen. Zweitens, der Abraham, er ist echt, aber er ist nicht perfekt. Das wissen wir aus den vergangenen zwei Wochen. Das ist derselbe Abraham, der diese Abkürzung mit Hagar versucht hat zu gehen, das Ishmael in die Welt gesetzt hat. Das ist derselbe Abraham, der aus Angst seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat. Er ist ein unvollkommener Typen, aber er möchte Gott gefallen, er möchte Gott gehorchen. Und an dieser Stelle gelingt es ihm, über diese Hürde rüber zu springen und seine Bereitschaft, Gott zu beweisen. Und manchmal ist das so beim Springreiten. Vielleicht brauchen wir ein, zwei, drei Anläufe zu nehmen, bevor wir es schaffen, bevor wir es übers Herz bringen, die Dinge aufs Altar zu legen, die Gott von uns möchte, die Gott von uns verlangt, um die Bereitschaft sichtbar werden zu lassen, die Tatsache sichtbar werden zu lassen, dass er selbst das Höchste ist, das Wertvollste in unserem Leben. Und drittens und vielleicht am wichtigsten, wozu? Wozu dient das Ganze? Wozu dient diese Bereitschaft zum Opfern? Es ist wichtig zu sehen, dass im Zentrum der Geschichte ist nicht das Opfer für sich, ist nicht der Isaak, sondern Abrahams Herz, ein Opfer zu machen vor Gott. Und sobald Abrahams vertrauensvolle Bereitschaft bewiesen ist, sorgt Gott selbst für das Notwendige. Wir haben in Vers 12 gelesen, hall ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp gefangen hatte. Er nannte den Ort, der Herr sorgt vor. Also Gott weiß, was du brauchst. Er weiß, was wir notwendig haben, um gesegnet zu werden. Und das müssen wir nicht selbst erarbeiten. Es geht ihm um das Herz, das sagt: Gott, dein Wille geschehe. Du bist mir das Wichtigste. Deine Herrschaft, dein Herrschaftsreich, das ist mir das Wichtigste, denn du bist der König. Am wichtigsten in der Geschichte ist Abrahams kompromisslose Bereitschaft, der der Schlüssel ist, der die Tür öffnet zum Segen Gottes in seinem Leben. Seine Bereitschaft ist der Schlüssel zum Segen Gottes. Ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresrand. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Und sehe, nebenbei angemerkt, in 2021 weltweit gibt es etwa 15 Millionen Juden und etwa 2,3 Milliarden Menschen, die bekennen, als Christen unterwegs zu sein. Also jetzt zur Frage, was sagt die Geschichte in der damaligen Welt? Noch einmal das zusammenzufassen. Gott scheut sich nicht, Abraham tüchtig auf die Probe zu stellen. Es geht ihm dabei um die Bereitschaft vor allen Dingen eines unvollkommenen Menschen mit höchster Hingabe, alles auf das Altar zu legen, sein Wertvollste, seine Hoffnung für die Zukunft und sogar das, was er glaubt, Gott wird ihm an Verheißung erfüllen. Und diese geprobte Bereitschaft ist der Schlüssel zum Segen Gottes und die Erfüllung der Verheißung auf Abrahams Leben. So, bringen wir das jetzt in unsere heutige Zeit, dein Alltag, mein Alltag. Wie hilft mir das in meinem Alltag? Wie hilft dir das? Wie hilft diese Geschichte uns in unserem Alltag? Wie hilft es mir persönlich jetzt bei der Erholung von der emotionalen Erschöpfung, die ich Ende letzten Jahres erlitten habe? Wie hilft mir diese Geschichte im Umgang mit der Anzeige, die neulich ins Haus geflattert ist, dass ich Fahrerflucht begangen bin? Also nur um eure Aufmerksamkeit wieder neu zu gewinnen. Das ist vielleicht eine Geschichte für einen anderen Mal. Aber ich werde morgen zur Polizei hin und Aussage machen über diesen Vorwurf, dass ich Fahrerflucht begangen bin. Mehr dazu vielleicht später. Wie hilft uns diese Geschichte mit den Sorgen oder mit den Ängsten unseres Alltags? Es hilft uns, unser Gottesbild zu festigen, zu erkennen, wie Gott wirklich ist. Es erstaunt mich immer wieder, wenn man manche Christen hört, könnte man den Eindruck gewinnen, dass Gott die Aufgabe hat, sie von allen Leid und Schwierigkeiten nur zu schützen. Und das stimmt selbstverständlich. Gott schützt uns von Dingen, die uns nicht zum Besten dienen. Das ist selbstverständlich wahr. Aber wenn unser Gottesbild das Leiden auch nicht zulässt, wenn das Gottesbild nur uns in Watte packt und uns kuschelnd auf dem Schoß des Vaters sieht und versteht, dann muss ich leider sagen, das ist ein Gottesbild, das eher durch Wunschdenken geprägt ist und ein biblisches Rosinenpicken geprägt ist, anstatt ein gesundes Lesen der Bibel. So hat Abraham offensichtlich an dieser Stelle Gott nicht erlebt. Vielleicht sagst du, aber Stuart, Gott liebt mich doch. Er möchte nur das Beste für mich. Wie kannst du behaupten, dass Leidensgeschichten oder wichtige Dinge schmerzhaft aufzuopfern, dass das ein Teil ist von dem, was Gott von mir wollen würde? Und ich sage, selbstverständlich liebt uns Gott. Und der hat wahrhaftig nur das Beste für uns. Er hat es im Sinne nur, dass wir ein vollkommenes, erfülltes Leben erleben, ein Leben in alle Fülle. Was wir vielleicht manchmal nicht realisieren oder was weniger attraktiv ist auf den ersten Blick, ist, dass der Weg dorthin zu diesem erfüllten Leben, der Weg dorthin zu dem Besten, was Gott für dich und für mich möchte, diesen Weg führt häufig direkt zum Altar hin. Und dort, wo wir Gott beweisen, wie wichtig er uns ist, dort finden wir den Schlüssel, der den Segen Gottes aufschließt, der unser Leben bereichert und erfüllt und zum besten Leben macht, das wir überhaupt leben könnten. Diese geprüfte Bereitschaft, alles vor Gott auf dem Altar zu legen, ist der Schlüssel zum Segen. Der ist der Schlüssel zum besten, erfüllten Leben. Jesus selbst sagte, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird er es finden. Der Weg zum erfüllten Leben in der Nachfolge Jesus, der führt unmittelbar zum Altar, und zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das ist ein Riesenschlüssel zum gesegneten Leben als Christ. Und Gott hat dabei diesen Weg selbst vorgemacht. Der Gott, dem alle Ehre gebührt. Der Gott, der seine Herrlichkeit im Himmel verlassen hat, der ist Kreatur geworden in seiner Schöpfung. Der ist Mensch geworden, der hat Fleisch und Blut angezogen. Der hat all das hinter sich gelassen, was ihm Ruhm und zu seiner Person gehört. Und er kam unter uns und hat sogar dieses Leben für uns nicht auf das Altar gelegt, sondern ans Kreuz nageln lassen. Wir beten einen Gott an, der selbst diesen Opfer für uns erbracht hat. Gott selbst liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er hat ihn nicht zurückgepfiffen im letzten Moment, sondern Gott selbst, er hat seinen Sohn sterben lassen, damit wir diesen Segensweg gehen dürfen. Und der Sohn, der ruft uns in unsere Nachfolge und sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Das ist das Leben, wozu ich dich berufen habe. Das ist ein Leben, das ist das beste Leben, das du führen kannst. Das ist das wertvollste, das erfüllste, das reichste Leben, was du hier auf Erden und in aller Ewigkeit finden kannst. Aber der Weg zu diesem Leben, der führt an das Altar nicht vorbei, so Gott es uns vorgemacht hat. Das Geniale ist, Gott weiß am allerbesten, was unser Leben bereichert. Er weiß, was uns gut tut und er weiß, was uns im Wege steht. Und manchmal sind wir in unserem Denken so von weltlichen Maßstäben und weltlichen Orientierungspunkte abgelenkt, dass wir Gottes Hilfe brauchen, dass wir zu seinem Denken zurückkehren und erkennen, was für uns gut ist. Drei Dinge nenne ich hier ganz konkret. Unsere Finanzen. Wie häufig verbringen wir Sicherheit mit unseren Finanzen in Verbindung? Wie häufig denken wir, wenn ich finanziell gut versorgt bin, dann kann mir nichts passieren. Und wer ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht, weiß, dass das ein Trugschluss ist, sondergleichen. Jesus sagt stattdessen, euer Vater im Himmel weiß, dass er all das braucht. Er weiß es, er sieht es, er sorgt für uns, wie er für Abraham auch gesorgt hat. Sorgt euch zuerst darum, sagt Jesus, dass ihr euch seine Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Diese Bereitschaft. Und dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen, sagt Jesus. Finanzen verleihen dir keine Sicherheit. Gott selbst ist unsere Sicherheit und du kannst ihm vertrauen. Ein zweiter Punkt ist der Frieden. Frieden im Leben wollen wir. Wir haben Sehnsucht nach Frieden. Und wir verbringen den Frieden so häufig mit einem Mangel an Sorgen zusammen. Wir denken, wenn wir keine Sorgen mehr haben, wenn wir alle Sorgen aus unserem Leben wegschaffen, dann haben wir Frieden. Und Gott sieht das ganz anders. Jesus sagt, was ich euch zurücklasse, das ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Das ist etwas Geistgewirktes. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus sagt, ich, indem ich in euch wohne durch meinen Geist, da ist Frieden zu finden. Ihr findet Frieden nicht in der Welt. Versuch mal einen Lebenszustand ohne Sorgen zu erreichen. Geht ja sowieso nicht. Und als drittes vielleicht Freude. Wer will die Freude nicht nachjagen? Und wir so häufig wir verstehen oder wir denken, dass Freude dann entsteht, wenn es uns gut geht, schlicht. Und Gott hat eine ganz andere Art, Freude aufkommen zu lassen. Das ist nicht von den Umständen abhängig. Das ist nicht von einem Mangel an Sorgen oder Schwierigkeiten abhängig. Gott schenkt uns Freude als ein Frucht seines Geistes in unserem Inneren und es wächst hervor, wie die Früchte am Weinstock. Das ist übrigens umso mehr wachsen, wenn der Weingärtner seinen Weinstock auch zuschneidet. Sicherheit und Frieden und Freude, das sind Dinge, die ein Leben reich machen. Aber es sind Dinge, die nicht auf weltliche Weise an uns rangenommen werden können. Die müssen wir von Gott uns schenken lassen. Und vielleicht merkst du, ja, meine Finanzen, die Dinge, um die ich mich Sorgen mache, die Umstände in meinem Leben, die schwierig sind, vielleicht stehen sie mir im Weg. Und heute Morgen ist eine Gelegenheit, die Dinge, die uns im Weg stehen, die Dinge, wo unsere Herzen abgelenkt werden oder unsere Herzen dran hängen, heute Morgen ist Gelegenheit, sie erneuert aufs Altar vor Gott zu legen. Und dank Stefan und manche weitere technische Freunde haben wir die Möglichkeit, jetzt anhand dieser Internetadresse, wer sein Handy dabei hat und die QR-Code zappen möchte, kann das auch tun. Und du gelangst somit zu einer Webseite, wo ein kleines Altar abgebildet ist. Und du kannst dann passend kindhaft mit dem Finger auf dem Smartphone das hinschreiben, was du auf dem Altar legen möchtest. Also wo du merkst, ich bin, wenn ich ehrlich bin, wenn ich echt bin, ich bin nicht bereit. Oder ich finde es sehr schwierig, Thema X oder Thema Y auf das Altar zu legen. Woran hänge ich mein Herz zu sehr? Was ist mir in der Tat wichtiger als Gott? Schreibt diese Dinge hin und wir hören gleich etwas Musik von Ian. Danke Ian im Voraus. Und stehen vor Gott bzw. sitzen vor Gott, gehen in uns ein, prüfen unsere Herzen. Ich möchte eine Anregung noch dazu geben. Vielleicht hast du nicht das Problem, Gott dir deine Finanzen oder Lebensumstände, deine Sorgen, die Dinge, die dir wichtig sind, dein Hab und Gut. Vielleicht ist es nicht dein Problem, diese Dinge Gott bereitzustellen. Vielleicht sind das Einwände, die du hast Gott gegenüber mit Dingen, die er zugelassen hat in deinem Leben. Vielleicht hast du Einwände Gott gegenüber, die dir im Wege stehen, Gott als dein himmlischer Vater wirklich anzunehmen. Vielleicht hast du Einwände, die dir im Wege stehen, Jesus nicht nur als dein Erretter, dein Erlöser anzunehmen, sondern ihn wirklich die Herrschaft in deinem Leben zuzulassen. Vielleicht hast du Einwände dem Geist Gottes gegenüber, die dir im Wege stehen, dass der Geist Gottes, den Geist Gottes zu vertrauen und dass er Raum gewinnt in deinem Leben, Neues zu bewirken. Also wenn du Einwände hast, wenn du Einwände empfindest, dann du musst nicht perfekt sein. Gott verlangt nur, dass wir ehrlich sind und aufrichtig. Leg sie auf dem Altar und bitte ihm um seine Versorgung. Bitte ihm um seine Hilfe. Bitte ihm um seinen Segen. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen dabei.